Ja, ich fand das ehrlich gesagt, also erstmal freue ich mich total, hier auf dem Fusion zu sein. In meiner Generation hat man ja so ein bisschen das Pech. Victoria Williams hat mal einen Song darüber geschrieben, Too Young to be a Hippie. Das heißt, das 68, das hat man alles nicht mitgekriegt, wenn man, wie ich, 1960 geboren ist. Und man hat da ständig diese 68er vor der Nase gehabt, die alles besser wussten, die aber auch 67, 68, 69 die Verhältnisse mal ziemlich zum Brodeln gebracht haben. Und ja, und man hat dann immer so geschaut, okay, man hat sich ein bisschen an diesen Leuten orientiert, aber auf der anderen Seite wusste man natürlich auch, man hat ja auch schon eigene Ideen gehabt, aber da waren dann immer diese Leute, sei es Lehrer, sei es Professoren, gut, gilt für mich nicht, ich habe nicht studiert, galt es Leute in der Kulturbranche, die also vor einem saßen und eben einfach auf dem Marsch durch die Institutionen waren. Auf der anderen Seite bin ich zu alt, um hier richtig bei Fusion feiern zu können. Das kostet mich auch an, weil irgendwie zu spät sozusagen, mal immer zu spät gekommen. Aber wie gesagt, umso mehr ist es mir eine Freude und Ehre, heute hier sein zu dürfen. Ich wurde gebeten, über das Geschäft mit der Musik zu reden und speziell auch über die Konzerne und wie die dieses Geschäft prägen, aber auch über Festivals und wie das alles zusammenhängt. Ich war eben bei der Podiumsdiskussion dabei. Ich weiß nicht, ob ihr auch alle da wart oder ob das jetzt ein Austausch ist. Ich fand es ganz interessant, was da gesagt wurde. Dieser pragmatische Umgang, den man mit dem Kapitalismus findet, dass es also Kulturzentren gibt, Partyorte und all das, wo Leute versuchen, im Rahmen der Bedingungen etwas anders zu machen. Das finde ich eigentlich besonders reizvoll und ich finde das gar nicht so einen großen Diskrepanzpunkt, wie der teilweise diskutiert wurde. Denn letztendlich bleibt einem, solange wir diesen scheißigen Kapitalismus jeden Morgen beim Aufwachen wieder vorfinden, ja nichts anderes übrig, als sich pragmatisch damit zu arrangieren. Man muss allerdings, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, subkulturell im Kopf behalten, dass man eigentlich etwas anderes will. Und bei all den Kompromissen, die man eingeht und die wir alle in unserem täglichen Leben ständig eingehen, kommt es, glaube ich, sehr darauf an, dass man das, was man eigentlich will, nicht immer im Hinterkopf behält und auch in den eigenen Aktionen kontinuierlich sich daran misst, wie denn eigentlich die Ideale aussahen und ob man da weiter schrittweise vorankommt oder nicht. Ich denke, wir haben eine Situation in den letzten Jahren erlebt, die geprägt dadurch ist, dass es eine Art Turbo-Kapitalismus gibt. Das sind ja alles so Worthülsen, die kennt ihr auch alle. Der Hardcore-Neoliberalismus, all das, was so stattfindet. Und ich habe eigentlich nur versucht, in meinem Buch das Geschäft mit der Musik, das aus der Sicht der Kultur zu beschreiben, was da passiert. Und ich lege großen Wert darauf, dass das jetzt nichts Besonderes ist, sondern dass das eigentlich der Alltag ist, den wir auf allen Ebenen, in allen Branchen, in all unseren Handeln immer wieder erleben. Und ich wünsche mir natürlich eigentlich viel andere Insider-Berichte aus anderen Branchen. Ich wünsche mir, dass mir ein Fließbandarbeiter in einer Autofirma erklärt, was ist da gerade das Problem, wie wird er immer mehr entfremdet, wie sind die Konzerne immer weiter das Leben zu prägen. Und ich denke, die Kultur ist da wirklich nur ein Beispiel, aber natürlich ein sehr wichtiges Beispiel, weil, wie Gramsci schon sehr zu Recht sagte, es geht um die kulturelle Hegemonie. Und der Kapitalismus weiß natürlich auch ganz genau, dass es darauf ankommt, die kulturelle Hegemonie zu entwickeln, weil wir ja ein Ahnen davon haben, was falsch läuft in dem Leben, was wir führen müssen. Die Entfremdung, die wir erleben, die ständige Kommerzialität, mit der wir unser ganzes Dasein fristen müssen. Und da versuchen Unterhaltungskonzerne, große weltumspannende Konzerne, uns an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, das Leben, das ihr im Konsumismus lebt, das ist das beste aller möglichen Leben. Das ist total super. Und die sprechen natürlich auch mittlerweile eine Sprache des Alternativen. Ich nenne das den Jargon der Uneigentlichkeit, weil jeder hat diese Worthülsen mittlerweile parat. Ob das Tim Renner in Berlin ist, ob das der neue Intendant der Volksbühne in Berlin ist, Chris Derken, ob das irgendwelche sogar liberale Konservative sind. Die wissen ja alle, hey, Gentrifizierung, das ist natürlich wollen wir eigentlich nicht. Es ist schade, dass das passiert. Sind wir ja eigentlich eher dagegen. Eine bunte Kultur, wer wollte das nicht? Gleichgeschlechtlichen Ehen, klar, machen wir alles. Also die Herrschenden entwickeln ja eine Situation, dass sie mit all dem, was wir so wollen, konform gehen, pro forma, uns zustimmen, um uns damit einzubinden. Und da sind wir, glaube ich, beim wichtigen Punkt, was mit Subkultur passiert, dass wir natürlich da auch Teil des Systems werden und dass das System auch das ausnutzt, was wir eigentlich wollen und als eine Qualität irgendwo gegen das System irgendwann begonnen haben. Ich halte mich da immer an den wunderbaren, an die wunderbare Songzeile von Patti Smith, die gesungen hat, dass die Situation, die sie als Künstlerin, in der sie als Künstlerin agieren will, dass die outside the society ist, außerhalb der Gesellschaft. Ich glaube, das ist ganz wichtig, und zwar nicht nur für Künstler, sondern auch für Kulturarbeiter, wie ich es einer bin, für Leute in Kulturzentren, für Leute, die alternative Projekte machen, dass man sich immer vor Augen führt, der wichtige Punkt ist, man ist outside the society, denn nur von draußen können wir mit dem, was wir in der Gesellschaft vorfinden, pragmatisch umgehen. Und wenn ich mir eben angehört habe, die Verhandlungen, die alternativen Projekte führen müssen, um zum Beispiel Häuser zu günstigen Bedingungen anmieten zu können, um dort ihre soziokulturellen Projekte zu machen, das finde ich alles total richtig, solange im Denken und im Handeln immer klar ist, wir machen das aber von außen. Wir werden nicht Teil dieser Gesellschaft, wir gehen nicht darin auf. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil sonst kommen wir zu dieser Situation, die Marcuse als repressive Toleranz beschrieben hat, dass das System zwar uns relativ viel Toleranz entgegenbringt, wir dürfen unsere Projekte machen, wir können eigentlich machen, was wir wollen, genießen viele Freiheiten, aber die Bedingung ist immer repressiv, denn die Bedingung bleibt, hey, es muss klar sein, ihr dürft das System nicht ändern. Das ist ja die Grundkoordinate, aufgrund derer uns im subkulturellen Bereich überhaupt das bunte Leben, das wir leben, erlaubt wird. Wir dürfen das eigentlich nicht in Frage stellen, was uns angeboten wird. Gut, das vielleicht kurz zur Einleitung. Ich habe mir gedacht, es ist relativ nicht unlustig, an so einem Festival wie Fusion mal auf das erste Pop-Festival überhaupt zurückzublicken und eine kleine Zeitreise zu machen. Ich spreche da vom Monterey Pop Festival 1967. Die Leute denken immer, Woodstock war das erste große Festival, das war 2 Jahre später. Monterey Pop. Das Monterey ist in der Nähe von San Francisco, ist natürlich einer der Hauptorte der Hippie-Kultur gewesen. Und es hat ein paar ganz interessante Aspekte, dieses Monterey Pop Festival, von denen ich denke, es lohnt sich, die genauer zu betrachten. Ein wichtiger Aspekt ist, es wurde von Künstlern selbst organisiert. Es gab also keinen Konzern, der dahinter stand, es gab keine Firma, sondern die Künstler selber haben gesagt, hey, es passiert so viel spannende Pop-Rock-Kultur in unserer Zeit, wir wollen das einfach mal auf die Bühne bringen, wir wollen uns treffen, wir wollen auch ein anderes Lebensgefühl feiern und dafür wollen wir ein Festival auf die Beine stellen. Es gab relativ hochkarätig ein weltumspannendes Unterstützernetzwerk, da gehörten die Beatles dazu und die Beach Boys und was weiß ich, wer so zu der Zeit wichtig war, organisiert haben das die Leute in San Francisco, zum Beispiel einer der Leute von The Mamas and Papas. Und das ist aber schon ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man also sagt, wir stellen die Kultur, die wir vertreten, selber auf die Bühne und vertreten diese auch selber als Agierende und lassen uns nicht von irgendeinem Konzern als ein reines Konzert buchen. Ich zeige jetzt gleich ein kleines Video, 2 Minuten, von diesem Monterey Pop Festival und da werdet ihr ein paar ganz spannende Aspekte sehen. Zum Beispiel wurde da die Gleichheit oder die Gemeinsamkeit von Publikum und Künstler fast aufgehoben. Ihr werdet sehen, hier haben wir ja auch so eine sehr kleine, also keine Security vor der Bühne, die Bühne ist sehr niedrig. Das war in Monterey Pop fast ähnlich. Es gab kein Backstage, es gab keine Security. Jimi Hendrix, nachdem er sein legendäres Gig auf der Bühne gespielt hat, ist nach vorne ins Publikum von der Bühne gegangen und hat sich dann in die Leute reingesetzt und hat sich die nächste Show angeschaut. Also ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und wenn man sich überlegt, wie heute Kommerzfestivals ablaufen, wo es ja eigentlich nur darum geht, hey, wir machen hier ein großes Ding und jetzt kommt die nächste Band und es ist ein reiner Konsumismus. Nein, es ging darum, dass Künstler ihre Kunst machen und danach wieder gemeinsam mit dem Publikum weiter feiern, weil Jimi Hendrix ist zufällig der Gitarrist gewesen und er setzt sich dann im Publikum vielleicht neben dem Bäcker, der die Brötchen fürs Catering gebacken hat im Morgen. Es geht da um was Egalitäres und das ist ein ganz wichtiger Gedanke bei diesem Monterey Pop Festival. Huiuiui. Da seht ihr mal, was hier los ist. Interessant. Aber wir sitzen ja hier unterm Zelt oder ihr sitzt unterm Zelt, ich stehe da. Also, wichtig war auch die Vielfalt der Musik der Zeit darzustellen. Es gab da viele neue Bandnamen, also so ähnlich wie auf dem Fusion, da wurde nicht nach großen Namen geschaut, sondern die gab es auch, sondern es gab viele Newcomer. Jetzt werdet ihr sagen, okay, was der uns da erzählt, der kann uns viel erzählen, aber Jimi Hendrix, Janis Joplin und wie sie alle heißen, das waren natürlich aus heutiger Sicht sind das sehr etablierte Namen. Die meisten davon waren aber zu ihrer Zeit Newcomer. Janis Joplin zum Beispiel hatte zu dem Zeitpunkt, als sie in Monterey Pop gespielt hat, noch nicht mal ein Album draußen. Die wurde dort also quasi, wenn man so will, entdeckt. Sie war eine lokal in San Francisco bedeutende Künstlerin. Jimi Hendrix, der erste große Auftritt an der Westküste überhaupt. The Who, das erste Mal an der Westküste in Monterey. Also es ging darum, innovative Künstler zu erleben. Und man hatte auch eine riesige Bandbreite spielen lassen. Auch da gibt es eine Parallele zu dem, was wir auf dem Fusion erleben. Zum Beispiel Ravi Shankar hat dort Ragas gespielt mit seiner Sitar. Stellt euch mal vor, bei Rock am Ring würde Nuramin Semali oder Anuha Brahim, die heute Abend spielt hier auf dem Fusion, die würden da zwischen all den Metal Acts auftreten. Also diese Bandbreite, dass man sagt, wir haben eine Vielfalt der Kultur, die wir vertreten und die wollen wir auch darstellen, die war, glaube ich, bei diesem Festival relativ einmalig. Wir schauen uns kurz an, das ist der Trailer für, ja, ist schade, jetzt habe ich... Da könnt ihr noch mal kurz schauen, das ist natürlich das Gegenbeispiel heute. Sponsoring, bei Monterey Pop gab es natürlich kein Sponsoring. Es war ein Festival, wo die gesamten Profite an gemeinnützige Organisationen gegangen sind, also ein Non-Profit-Festival. Und insofern gab es kein Sponsoring und keine Firmen der Konsumindustrie, wie sie heute bei vielen Festivals leider Gottes üblich geworden sind. Jetzt schauen wir uns kurz mal diesen Film an von Monterey Pop.
We're really nervous, but we love you all, man, because this is very groovy, man. Monterey is very groovy, man. This is something, man. This is our generation, man. All you people, we're all together, man. It's groovy. And dig yourselves, because it's really groovy.
The people came and listened. Some of them came and played. Others give flowers away. Yes, it did. Down in Monterey. Down in Monterey. Young God smiled upon the crowd. Their music being born in blood. Children danced night and day. Religion was being born. Down in Monterey. Ravi Shankar's music made me cry. His Majesty Prince Jones smiled as he moved them up the ground. 10,000 electric guitars were grooving real loud. The hook exploded into fire and light. You Masegala's music was black as night. The Christmas day blew everybody's mind. Jimi Hendrix, baby, believe me, set the world on fire. Yeah. I think that maybe I'm
I'm dreaming.
Ja, wäre man gern dabei gewesen, oder? Jimi Hendrix mal live gesehen zu haben, tja, zu spät. Aber ihr habt gesehen, Jimi Hendrix war dann im Publikum, Brian Jones von den Rolling Stones lief durchs Publikum. Also es gab nicht diese Trennung, die heute eigentlich in fast allen kulturellen Unternehmungen passiert, nicht am Fusion, deswegen ist das hier auch so ein schönes Event, aber das wisst ihr. Die Trennung von oben und unten, von Künstler und Publikum, gilt es aufzuheben. Es ist auch eine Frage der Passivität. Ich habe dann einen Satz bei Rousseau gefunden, der in einem Brief an einen Freund über das Theater seiner Zeit, also wir reden vom 18. Jahrhundert, gesagt hat, dass Trennung und Passivität aufzuheben sind. Ist das, was ihm am Theater im 18. Jahrhundert gestört hat, Trennung und Passivität. Was meint das? Trennung meint die Trennung zwischen Künstlern und Publikum, oben und unten. Passivität meint das, was wir heute als Konsum bezeichnen würden, also dass man eigentlich nur da sitzt und schaut, was passiert denn da oben auf der Bühne. Rousseau schlägt als großer Aufklärer vor, dass man diesen Zustand dadurch ändern könnte, dass man ein Fest gemeinsam feiert, ein Fest, an dem die Emotionen geteilt werden. Und da sind wir, glaube ich, bei diesem Gedanken Festival, wie es sein könnte, ein Fest ohne Trennung, ohne Passivität, aber ein Fest, in dem man etwas gemeinsam macht aus dem Geist der Gleichheit. Wenn ich mich noch mal kurz beziehen darf auf das, was vorher gesagt wurde in der Podiumsdiskussion. Rousseau war übrigens auch jemand, der gesagt hat, dass das Privateigentum der Beginn alles Unglücks der Menschheit ist. Also weil wir ja eben gesagt haben, wurde ja die Frage diskutiert, wie ist das denn, wenn man Kulturzentren kauft, ist das dann schon Kapitalismus, wenn man da rein investiert? Rousseau war da sehr eindeutig, der hat gesagt, Privateigentum ist das Problem und eigentlich sollten Häuser, Grundstücke uns allen gehören und dann entscheiden wir, was wir damit machen. Also im 18. Jahrhundert, ihr seht es, war Rousseau schon wesentlich weiter als das, was dann später passiert ist. Die Frage ist natürlich heute, das kennt ihr alle, die meisten Festivals sind reine Events, die werden aus Profitgründen organisiert, und zwar von Großkonzernen, die weltweit organisiert sind. Und die Frage ist ja, wie ist das passiert, dass im Grunde die Dinge uns aus den Händen genommen wurden, dass also der gute Gedanke, den es bei Monterey gab, dass der dazu geführt hat, dass wir heute diese ganze Unkultur von Rock am Ring und von Lollapalooza und wie die Dinge alle heißen, dass wir da heute diese Konsumismus-Festivals haben, bei denen es um Fun geht und bei denen im Grunde die Zustimmung zu der Gesellschaft, in der wir leben müssen, organisiert wird. Eine der Thesen, die ich in meinem Buch vertrete, ist, und die ist mir sehr wichtig, dass ich glaube, dass es die Politik ist, die bestimmt, welche Kultur in einer Gesellschaft stattfindet. Das lässt sich an ein paar ganz einfachen Beispielen erklären. Die Nazis haben eine bestimmte Form von Musik verboten. Es gab Steuermodelle, mit denen Musik gefördert wurde oder eben auch nicht. Es gab Zensurmodelle. Und es gab auch indirekte Modelle, also vielleicht ein Beispiel, weil es einen der größten Musiker aller Zeiten betrifft und deswegen doppelt interessant ist. Beethoven durfte am Ende seiner Karriere nicht mehr die Musik komponieren, die er eigentlich komponieren wollte, mit der er also, er wollte eine weitere Oper schreiben und wollte für das Publikum Opern nach dem großen Erfolg von Fidelio komponieren und aufführen. Und es gab aber eine Machtübernahme in Wien, es gab Metternich-Regime, was definitiv ein Überwachungsstaat war, was ein Spitzelstaat war in den ganzen kulturellen Zentren der Zeit, Burgtheater, Opernhäuser, Konzertsälen gab es Spitzel und die revolutionäre Musik, die Beethoven durchaus vertreten hat, der ein Aufklärer war, der letztendlich den Forderungen der französischen Revolution sehr aufgeschlossen gegenüberstand, all dies wurde nivelliert und Metternich hat eben dieses System begründet, aus dem dann später der Biedermeier wurde. Also eine Zurückbesinnung, dass man wieder nur privatisiert, dass man sich nicht gesellschaftlich organisiert. Von Metternich stammt dieser berühmte Ausspruch, die Leute sollen sich nicht versammeln, sondern sollen sich zerstreuen. Und das ist ja doppelt gemeint. Wenn man sich versammelt, dann kann man sich organisieren, dann kann man Demonstrationen organisieren, dann kann man sich wehren gegen die Verhältnisse. Wenn man sich zerstreut, dann geht man nach Hause in seine Wohnung und genießt nur irgendwie im privaten Konsum. Bedeutet aber auch, wenn ich nur noch Kultur zu mir nehme, wenn man das so sagen will, die mich zerstreut, dann ist das natürlich auch etwas, was die Zustimmung zur Welt organisiert. Also da sind wir mitten bei dem Weltzustimmungspop unserer Tage. Und das finde ich insofern natürlich auch interessant, weil deswegen nehme ich dieses Beispiel, weil das, was wir heute erleben, ist ja Überwachung pur. Wir leben in Überwachungsstaaten. Die Überwachung wird natürlich heutzutage weltweit organisiert. NSA, die ganzen Geheimdienste, ihr wisst, was da läuft, aber auch die Datensammelei, die wir erleben. Und gleichzeitig haben wir eigentlich so eine Art Neo-Biedermeier, wenn man so will. Denn viele Kultur, die wir heute nur noch erleben, sei es im Fernsehen, sei es in vielen Popkonzerten, in denen Platten, die von den Großkonzernen herausgegeben werden, all dies ist ja eigentlich eher Biedermeier, das ist eher Zustimmung zur Welt, in der wir leben und hat wenig Widerständiges. Insofern, man sollte ja nie die Dinge in der Gesellschaft einfach die wiederholen sich nicht, die Zustände, das wusste schon ein großer Philosoph, sondern wenn, dann als Farce. Aber ich glaube, Parallelen kann man da durchaus erkennen. Wie ist es also passiert, dass wir heute diesen Marktstalinismus haben in der Kultur, dass die Großkonzerne einen großen Teil unserer Kultur prägen? Wie konnte das passieren? Ich glaube, man kann die Zeitenwende ziemlich genau festmachen auf das Jahr 1996. 1996 wurde in den USA ein neues Gesetz verabschiedet, das heißt Telecommunication Act. Und dieser Telecommunication Act hat zwei Dinge zum Inhalt. Das eine, der ist für unsere Zwecke nicht wichtig, da ging es um Telefon, um Telefonkonzerne und die Liberalisierung dieser ganzen Geschichten, die mit Telekommunikation zu tun haben. Der für uns wichtige Teil ist der kulturelle Bereich, der Medienbereich. In den USA gab es bis 1996 eine Situation, dass es den Unternehmen verboten war, außerhalb ihrer Kernkompetenz Geschäfte zu betreiben. Also Sie wissen, in den USA sind Radio- und Fernsehstationen privatisiert. Da gibt es also kein öffentlich-rechtliches Fernsehen oder Radio. Das heißt, die Radiostationen, die es überall im Land gibt und gab, die durften nur Radio machen, die Zeitungen durften nur Zeitungen machen, die Konzertveranstalter durften nur Konzerte veranstalten. Also es war ein sehr stark fragmentierter und darüber hinaus noch sehr regionaler Markt. Das hat sich 1996 durch diesen Telecommunication Act geändert. Es wurde den Konzernen erlaubt, eine sogenannte Media Cross Ownership zu begründen. Media Cross Ownership bedeutet das, was der Begriff aussagt. Man kann eben in allen Bereichen Besitz anhäufen und tätig sein als Konzern. Das bedeutet, es kann eine Radiostation nun plötzlich Konzertveranstalter werden oder Plakatwerbung im ganzen Land oder sogar weltweit organisieren oder Management von Künstlern betreiben, eben alles, was ein Konzern machen möchte. Dies hat zu einem ganz großen Strukturwandel in den USA geführt und damit auch zu einem Strukturwandel des Konzertwesens weltweit, weil das Konzertwesen wird im Grunde von den USA-Strukturen weltweit geprägt und dominiert. In den USA sitzen die großen Managementfirmen, die großen Konzertagenturen, die großen Festivalorganisatoren. Und als kleines Beispiel, der weltgrößte Unterhaltungskonzertkonzern heute, Live Nation, damals Clear Channel, das war 1996 noch eine kleine texanische Radiostation. Die haben also in Austin, Texas, in Dallas, haben die Radio gemacht. Die waren 2000, also innerhalb von 5 Jahren, haben sie für 30 Milliarden US-Dollar, was damals noch mehr Geld war als heute, haben sie sich über 200 Konzerne gekauft. Und zwar haben sie Stadien gekauft, sie haben Konzertsäle gekauft, sie haben die Konzertagenturen gekauft, die also die Tourneen organisieren. Sie haben fast 150 Radio- und Fernsehstationen in den ganzen USA begründet. Sie haben darüber hinaus, Clear Channel ist bis heute einer der zwei weltgrößten Konzerne für Außenwerbung, also Plakatwerbung in Städten, fast überall. In Berlin, Wall zum Beispiel ist eine Clear Channel-Tochter, also die ist von den Kommunen das Recht kaufen, öffentliche Plakatierung zu machen. Auch da ist man also weltweit der führende Konzern. Das ging innerhalb von 5 Jahren. Es ist interessant, dass zu der Zeit, das war ein Gesetzentwurf, der natürlich von den Republikanern eingebracht wurde in den USA, und Clear Channel ist einer der größten Förderer und Finanziers des Präsidentschaftswahlkampfes von einem gewissen George W. Bush. Und man hat sich dann natürlich für diese Liberalisierung des Konzertwesens schnell erkenntlich gezeigt. Und als George W. Bush dann im Amt war als US-Präsident, hat man da auch viele Dinge gefördert. Eine Rallye for Peace zum Beispiel zugunsten des Irakkrieges. Und Clear Channel hat auch nach dem Irakkrieg, ich weiß nicht, ob ihr Dixie Chicks kennt, diese Band, ich glaube, so ein bisschen zu vernachlässigen, ästhetisch, eine Country-Band. Und diese Dixie Chicks haben sich während, kurz nach dem Irakkrieg, also als 9/11 passiert war, danach der Überfall auf den Irak, haben sie sich bei der BBC gegen diese Politik ihres Präsidenten ausgesprochen. Und am nächsten Tag hat Clear Channel allen seinen 200 Radiostationen verboten, weiter diese Musik von Dixie Chicks zu spielen. Es ist also ganz klar eine Zensurmöglichkeit, die da entwickelt wurde. Warum ist dieses Problem, dass Konzerne über ihr eigenes Kerngeschäft hinaus Geschäftsmodelle entwickeln können, warum ist das ein Problem für die Vielfalt der Kultur? Überlegt euch mal, was passiert, wenn irgendein Künstler auf Tournee gehen will. Ihr macht, ein Manager fängt an, mit einem Agenten zu verhandeln, man hat irgendein Konzept und dann ist da ein Marktbewerber, der sagt, na schaut mal, ich biete euch, wir haben erstens eine Managementfirma, wir haben zweitens unsere eigene Agentur, uns gehören die Stadien, in denen, oder die kleineren Konzertsäle, in denen du auftreten kannst. Gleichzeitig gehören uns landesweit hunderte von Radio- und Fernsehstationen, in denen wir also Werbung für diese Tournee schalten können. Gleichzeitig gehören uns die Plakatflächen und, und. Es ist natürlich klar, dass es ein brutaler Marktvorteil ist und ihr könnt fest davon ausgehen, dass das ein Marktvorteil ist, der nicht zugunsten von subversiver Musik ausgenutzt wird, sondern von Mainstream-Musik, die politisch eine Rolle spielt. Dies führte dann so weit, nach dem Jahr 2000 ist Clear Channel, hat sich das, der Konzern weltweit aufgestellt. Es gibt ihn heute in Europa, in fast allen Ländern, mit Ausnahme von Deutschland und Frankreich, interessant. Und man hat dort die größten Konzertveranstalter gekauft oder Mehrheitsbeteiligungen erworben, zum Beispiel in Holland, zum Beispiel in Belgien, in allen skandinavischen Staaten, in Italien und, und. Man hat gleichzeitig Festivals gekauft. Weil es ja viel praktischer, wenn man gleich die Festivals besitzt, in denen man die eigenen Künstler auftreten lassen will, weil da ist die Profitmaximierung natürlich noch größer. Das heißt, zum Live Nation Konzern, der der Nachfolger von Clear Channel ist, zum Live Nation Konzern gehören heute etwa 120 Festivals und Großveranstaltungsorte in ganz Europa. Und wenn wir von so etwas reden, dann reden wir vom Wembley Stadium, da reden wir von Rock Werchter, dem größten belgischen Festival, von Lowlands, dem größten und wichtigsten niederländischen Festival. Wir reden von Reading, Leeds, also den großen britischen Festivals. Man hat Beteiligung an Festival Republic, die also jetzt in Europa das Lollapalooza Festival versuchen zu etablieren. Also man hat sich da überall eingekauft und hat sich damit natürlich genau diesen Punkt ausgesucht, wo man entscheiden kann, welche Künstler spielen in meinen Venues, in meinen Stadien, in meinen Festivals. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass all die Indie-Künstler, die zum Beispiel von Leuten wie mir vertreten werden, die aber auch für ein anderes Konzept dastehen, die für eine andere Kultur stehen, dass die in all diesen Festivals natürlich nicht mehr vorkommen werden. Es ist eine Marktkonzentration, die sondersgleichen ist und die dazu geführt hat, dass Live Nation heute der größte Konzertveranstalter der Welt ist. Man hat gleichzeitig mittlerweile seit ein paar Jahren einen Deal gemacht mit Ticketmaster, dem größten Tickethändler der Welt. Und Martha liegt also mit den größten Tickethändlern im Bett und hat da also eine irrsinnige Marktkonzentration. Wir haben, letztendlich ist das natürlich so ein Geschäftsmodell. Ich weiß nicht, ob ihr Breaking Bad gesehen habt. Also Walt, die Hauptfigur in Breaking Bad, sagt ja an einer Stelle, ich glaube, es ist die Stelle, wo seine Frau ihm vorwirft, dass er im Drogengeschäft sei. Es dauert ja eine Zeit lang, bis sie das dann wirklich artikuliert. Und da sagt Walt an diesem Punkt, nein, ich bin nicht im Drogengeschäft, ich bin im Imperiengeschäft. Es ist also relativ egal, welches Geschäft ich betreibe. Es geht darum, immer größer zu werden. Ich schaue erstmal, dass ich der Drogenbaron in meiner Hood bin. Dann schaue ich, dass ich in meinem Land der Drogenchef bin. Dann schaue ich, dass ich nach Mexiko exportiere und dort Kanäle. Also das ist ja der Grundgedanke des neoliberalistischen Weges, des Kapitalismus. Immer größer werden, immer mehr aufkaufen. Es geht nur um Markteroberung und den Markt und damit die eigene Konzentration auf dem Markt immer weiter zu treiben. Ich würde sagen, Breaking Bad ist definitiv ein Film oder eine Serie über die dunklen Seiten des Kapitalismus, das ist total klar. Und dieses Imperiengeschäft, was Walt da beschreibt, ist natürlich genau diese dunkle Seite unserer Art von Kapitalismus, die wir in unseren Zeiten erleben. Wir müssen jetzt aber nicht so weit gehen und nur in die USA schauen und nur uns Live Nation anschauen, denn wir haben unseren eigenen Monopolisten vor der Haustür sitzen. Der zweitgrößte Tickethändler der Welt und der drittgrößte Konzertveranstalter der Welt ist eine deutsche Firma, CTS Event Team. Kennt ihr wahrscheinlich? CTS Event Team besitzt etliche große Konzert- und Tourneeveranstalter Deutschlands, Marek Lieberberg, Peter Rieger, Semmel. Sie haben eine Minderheitsbeteiligung an FKP Scorpio. Sie betreiben 16 der 20 größten deutschen Festivals, direkt oder indirekt, also teilweise mit Minderheitsbeteiligung. Sie haben mittlerweile auch Exklusivrechte, zum Beispiel an der Berliner Waldbühne. Sie haben gepachtet die Lanxess Arena in Köln. Also man hat da ähnlich wie Live Nation ein horizontales und vertikales Monopol kreiert, mit dem man versucht, hier seine Geschäfte zu machen. Was ist daran das Problematische? Ist natürlich das Gleiche, was ich eben schon zu Live Nation gesagt habe. Eine irgendwie andere, widerständige, unabhängige Kultur wird da nur sehr wenig vorkommen. Und die Marktdominanz ist natürlich gigantisch. Es ist aber noch etwas Interessanteres, nämlich der Reichtum wird ja immer weiter potenziert. CTS Event Team wurde vor 18 Jahren gegründet von Herrn Schulenberg, das war damals ein Unternehmer in Bremen, der war dort örtlicher Konzertveranstalter, hat als erstes Konzert Bernd Klüver veranstaltet, der Junge mit der Mundharmonika, und hat so ein Anzeigenblättchen in Bremen betrieben, war also da so der örtliche Spring ins Feld, der da so in kulturell und Medien ein bisschen rumgemischt hat. Und 17 Jahre später, nach dieser Gründung von CTS Event Team, wurde Herr Schulenberg von einem der größten Wirtschaftsdienste der Welt, Bloomberg, zu den Dollarmilliardären der Welt gezählt. Dollarmilliardär. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Milliardäre ihr in eurem Bekanntenkreis habt. Ich habe mich mal umgehört, ich kenne keinen einzigen. Ich glaube auch Milliardäre, also es gibt übrigens 1460, glaube ich, weltweit Dollarmilliardäre, aber es kommen jedes Jahr so etwa 100 dazu, weil wissen wir ja alle, die Reichen werden immer reicher und die Armen werden leider immer ärmer. Aber es ist trotzdem eine seltene Spezies. Jetzt habe ich mich gefragt, wie kann man als Ticketverkäufer Milliardär werden in 17 Jahren? Eine meiner Theorien ist, ein Superreichtum entsteht immer mit unlauteren Mitteln. Ich sage nicht mit kriminellen Mitteln, obwohl es die auch gibt. Aber und ich will hier nicht irgendwie so den Antikapitalisten vom Dienst geben, aber es ist doch relativ klar, dass man mit seriöser Arbeit in 17 Jahren nicht von null auf eine Milliarde kommen kann. Wir kennen das alle in unseren Kontexten, wir arbeiten die ganze Zeit hart und irgendwie reicht es gerade so zum einigermaßen seriösen Überleben. Also da ist irgendwas faul daran. Man kann das bei den richtig großen Multimilliardären, die es ja auch gibt, sehr genau sehen. Also denkt an die russischen oder ukrainischen Oligarchen, die im Grunde durch eine kriminelle Handlung reich geworden sind, indem sie nämlich Volkseigentum geklaut haben und zum Beispiel sich Energiekonzerne oder sowas unter die Finger, unter die Hände gerissen haben. Man kann es auch sagen, dass zumindest da eine Monopolsituation geholfen hat, Multimilliardär zu werden. Also Mr. Gates ist ein Musterbeispiel mit Microsoft. Ich würde sagen, Zuckerberg mit Facebook ist auch so eine typische Monopolgeschichte. Das ist natürlich nicht mehr illegal, aber das das ist etwas, was uns nicht gefallen wird. Was ich finde, man muss da auch neu darüber nachdenken, die Frage, ob etwas, was legal ist, nicht illegitim ist. Also nicht alles, was legal ist, sollte man auch machen, sondern man kann ja auch moralische Kriterien wieder neu einführen und Legitimität fordern. Und ich glaube, viele Dinge, die in unseren Staaten legal sind, sind definitiv illegitim und sollten deswegen eigentlich nicht passieren. Und kommen wir wieder zurück auf das Geschäftsmodell von Herrn Schulenberg. Wie wird man Milliardär in 17 Jahren? Nicht durch Konzertveranstalten, sage ich ganz klar, sondern durch Ticketverkaufen. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit jemals beschäftigt habt, wenn ihr Tickets kauft. Bei Fusion ist es anders. Fusion vertreibt die Konzerttickets selber, direkt. Da verdient niemand zwischendrin. Ist aber eine rare Ausnahme in Deutschland. Denn normalerweise gibt es Tickethändler und die verdienen, das ist ein reines Provisionsgeschäft, die verdienen an jedem Ticket, was in Deutschland verkauft wird. Wir reden davon über 100 Millionen Tickets. CTS verkauft, glaube ich, 120 Millionen Tickets im Jahr. Also das sind wirklich gigantische Mengen. Und da gibt es etliche Zusatzgebühren, mit denen euch sozusagen der Skalp über die Ohren gezogen wird. Es gibt erstmal die normale Vorverkaufsgebühr, meistens 10%. Das kennt man aus den Zeiten, als es nur Vorverkaufsstellen gab. Da wurden diese Vorverkaufsstellen eben von diesen 10% Vorverkaufsgebühr betrieben. Das heißt, man musste eine Miete bezahlen, man musste einen Computer hinstellen und man musste ein bisschen Personal haben. Vorverkaufsgebühr. Es gibt dann mittlerweile eine weitere Zusatzgebühr. Jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Sorry, ich habe gerade einen Hänger. Das ist die Refundierungsgebühr natürlich. Refundierungsgebühr 5% obendrauf. Seriöse Konzertveranstalter finanzieren damit die Werbung für die Veranstaltung. Das kostet auch viel Geld, Plakatierungen, Anzeigen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber das wird eigentlich größtenteils heutzutage von den Refundierungsgebühren finanziert. Sind wir also schon bei 15% extra. Dann gibt es eine Buchungsgebühr. Die ist bei CTS, eventuell, wenn man auf der Homepage diese Tickets kauft, gibt es eine Buchungsgebühr von 2 €. Wenn ihr jetzt aber auf der Homepage schon das Ticket gekauft habt, da zahlt ihr ja schon 10% Vorverkaufsgebühr, die dann in dem Fall direkt an den Konzern gehen, nicht mehr an eine Vorverkaufsstelle. Ihr zahlt 5% Refundierungsgebühr, jetzt zahlt ihr noch 2 € Buchungsgebühr. Okay, wird also immer teurer, das Ticket. Dann gibt es noch das Ticket direkt. Das heißt, wenn ihr selber euer Ticket im Internet bestellt, auf eurem eigenen Drucker mit dem Toner, den ihr selbst bezahlt habt, euer Ticket ausdruckt, verlangt CTS Eventim nochmal in der Regel 2,50 €. Ich glaube, so haben wir uns das Internet nicht vorgestellt, ne? Dass da überall nochmal Gebühren obendrauf kommen. Man hat also ganz häufig Gebühren, ich habe das selber mal ausgerechnet beim Ticket von Calexico, was wir bei 28 € festgelegt hatten. Und dann haben die Tickets zwischen 38 und 44 € gekostet. Wobei von all diesen Gebühren obendrauf sieht weder der Künstler noch der Konzertveranstalter noch der Tourveranstalter auch nur einen Cent. Geht komplett an die Zwischenhändler, die eigentlich nur ein Provisionsgeschäft machen. Und das ist der Punkt, wo man reich wird, wo man Milliardär wird. Überlegt euch mal, Schulenberg sagt selber von seinem Geschäft, dass der Gewinn bei den im Internet verkauften Tickets ganz besonders hoch ist. Und reden wir also von Dimensionen, die in der Größenordnung sind 2,50 € mal 21 Millionen pro Jahr. Also einfach nur mal diese eine Zusatzgebühr sind mal mit steigender Tendenz knappe 50 Millionen ohne große Kosten für ein reines Provisionsgeschäft. Ganz besonders interessant war das, wie dieses den Leuten das Fell über die Ohren zieh Konzept funktioniert bei AC/DC. Nun muss man sagen, okay, ist jetzt nicht meine Lieblingsmusik, aber ist natürlich legitim, zu einem Konzert von AC/DC zu gehen. Der Tourveranstalter hat das Konzertticket auf 80 € festgelegt. Dann gab es plötzlich Vorverkaufsgebühren von 21,90 €. Also über 25% Vorverkaufsgebühr, während üblich 10% sind. Dann gab es eine besondere Versandgebühr, und zwar, die nannte sich Prime, eine Service- und Versandkostengebühr, Prime. Das waren nochmal zwischen 19,90 € und 29 €. Prime bestand darin, dass eine Briefmarke auf den Brief geklebt wurde, mit dem ihr euer Ticket bekommen habt. Also wurde noch nicht mal einschreiben oder sonst irgendwas, sondern Prime war eben eine 60-Cent-Briefmarke. Also nochmal zwischen 1990 und 2990, je nachdem, wie viele Tickets bestellt wurden. Das heißt, ein Ticket hat im Extremfall von 80 Euro, hat dann im Extremfall plötzlich 121 Euro gekostet. Also über 50% Gewinnaufschlag auf dem Ticket drauf. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist legal, sind wir wieder bei diesem Punkt. Die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen hat dagegen geklagt, hat verloren. Es ist legal, das so zu machen. Ich würde sagen, es ist aber illegitim. Und es ist vor allem auch ein Skandal gegenüber den Fans, und weil die eigentlich echt verarscht werden. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass es der eigenen Branche schadet, weil die Leute ja das Geld nur einmal in der Tasche haben. Das heißt, wenn sie da absurderweise 40 Euro obendrauf bezahlen, 40 Euro sind im Idealfall zwei Clubkonzerte mit denen mit zweimal 20 Euro. Das heißt, zu diesen Clubkonzerten wird dieser Fan nicht mehr gehen können, weil ihm das Geld fehlt. Weil die Leute jetzt auch nicht irgendwie wie Herr Schulenberg Milliardäre sind. Also da merkt ihr, wie das Ticketgeschäft funktioniert. Es gibt da noch ein ganz anderes Problem bei dem Ticketgeschäft, und das hat mit Big Data zu tun. Die Frage ist ja, wem gehören all diese Daten, die im Ticketgeschäft kreiert werden? Eigentlich ist es ein Provisionsgeschäft, das heißt, man könnte sagen, die Kundendaten gehören euch, wenn ihr die Tickets dort auf der Ticketplattform gekauft habt, oder ein Recht darauf hätte der Konzertveranstalter. Natürlich unter den üblichen Datenschutzbestimmungen, aber der Konzertveranstalter, der wirklich das Konzert durchführt, der also im Risiko steht, der dafür seinen Kopf hinhält und in der Regel sein Portemonnaie, der könnte jetzt den Fans, die bei ihm das Ticket gekauft haben, sagen, wollt ihr zum Beispiel meinen Rundbrief bekommen oder darf ich euch irgendwas zuschicken, keine Ahnung, für zukünftige ähnliche Konzerte. Also das ist ja eigentlich die Rechtslage, was mit diesen Daten passiert. CTS, Eventim, ist der einzige Konzern, der diese Daten nicht herausrückt, der sie also selber behält, obwohl es ja eigentlich nur ein Provisionsgeschäft ist. Und gleichzeitig ist er auch der einzige Konzern, der sagt, natürlich nicht offiziell, aber ich habe das, in meinem Buch steht das genau bewiesen, in einer internen Bankpublikation, wo Aktionäre eingeladen wurden, in den CTS-Konzern zu investieren. Da steht dann plötzlich drin, naja, wir haben ja auch einen guten Überblick über Konzerte, die wir nicht selbst veranstalten, weil wir haben ja die ganze Datenbasis haben wir ja erworben und können genau sagen, wie erfolgreich jedes Konzert ist und wer in diesen Konzerten drin ist. Also letztendlich Verstoß gegen die Datenschutzregelungen. Der neueste Dreh bei vielen Festivals ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, Berlin Festival, habt ihr davon gehört? Der neueste Dreh ist ja, dass ihr auch noch, wenn ihr auf dem Festival seid, sozusagen ein gläserner Fan werden sollt. Beim Berlin Festival wurde das erste Mal in Deutschland eingeführt ein datenbezogenes Bezahlsystem. Ihr habt also in eurem Bändchen einen Computerchip bekommen. Ihr konntet nicht mehr bar bezahlen, wenn ihr irgendwie ein Bier gekauft habt oder sonst was, sondern nur noch mit diesem Computerchip, der Teil eures Bändchens war. Den musstet ihr dann auf irgendein Ding drauf halten, auf irgendeinen Scanner. Und ja, und ihr musstet natürlich vorher Geld drauf einzahlen, ist ja klar, weil sonst hilft der Scanner nichts, ist ja logisch. Und was ist passiert? Also erstens, Jens Balzer hat es in der Berliner Zeitung sehr schön beschrieben, erstens führt es dazu, dass statt einer Schlange plötzlich zwei Schlangen entstanden sind, weil man musste erst eine halbe Stunde anstellen, um auf dieses Bändchen irgendwie Geld draufzuladen, und dann ist man nochmal angestanden, nämlich in der Bierholschlange, in der man immer schon angestanden ist, um sein Bier zu holen. Das heißt, es war ein Nachteil für die Fans. Vor allem ist aber natürlich etwas passiert, was eigentlich ein Riesenskandal ist, nämlich die ganzen Daten, euer gesamtes Bewegungsprofil auf dem Festival konnte verbunden werden mit euren Daten beim Ticketkauf, sodass man also genau weiß, naja, der Seliger um 17 Uhr hat er sich noch eine Limo bei dem und dem Zelt gekauft, um 19 Uhr hat er sein erstes Bier getrunken, um 21 Uhr hat er dann auch mal einen Gin Tonic beim Techno-Zelt getrunken und zwischendrin hat er irgendwie einen Schnitzel oder einen vegetarischen Eintopf gegessen oder whatsoever. Und all diese Daten sind natürlich in der Hand des Konzertveranstalters und werden verbunden mit den Daten des Ticketkaufes. Besonders verdient hat sich dabei der Hook-Konzern gemacht, die Horstmann-Unternehmensgruppe, die das Berlin-Festival, aber auch Meld übrigens veranstalten, und die eben einfach gesagt haben, die ja auch in ihrem Konzern auch eine Werbefirma haben, eine Sponsoring-Firma, in der sie einladen, in dem sie den Firmen anbieten, dass sie ja besonders gut die Daten der Fans haben und zielgerichtet Sponsoring betreiben können. Und genau das ist natürlich Ziel dieser ganzen Übung. Musikfans werden zu Opfern des totalitären Konsumismus mit datensammelnden Chips am Handgelenk. Letztendlich erinnert diese Situation so ein bisschen an Hegels Herr- und Knecht-Dialektik. Ich weiß nicht, ob ihr diese Fabel kennt, wo es ja darum geht, okay, man ist ja erstmal, denkt man Herr seiner eigenen Daten und man gibt immer mehr davon ab und sagt, okay, der Knecht, also in dem Fall das Internet, das ist ja super, wenn das hilft mir ja bei meinem Dasein und bei meinen Unternehmungen. Und in Wahrheit ist es aber so, dass bewusst oder unbewusst immer mehr die Umkehrung der Verhältnisse inszeniert wird. Der Sklave wird zum Herren und wir als die ursprünglichen Herren über unsere Daten und über unser Verhalten werden zu Sklaven und zu Objekten der Konzerne. Aus Herrschaft wird Knechtschaft. Und wir müssen, glaube ich, an dieser Stelle und wie an vielen anderen Stellen in unseren kulturellen Betätigungen wieder drauf schauen, dass wir zu den Subjekten unseres Daseins werden und nicht reine Objekte der Konsumindustrie. Der Philosoph Badiou spricht davon, dass das Subjekt dasjenige Element ist, das den Algorithmus der Ordnung, der das Subjekt bestimmt, also wieder dem Zufall öffnen kann. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir uns zurücknehmen müssen. Die Gewalt über unser Subjektsein, über unsere Daten und dass wir die nicht komplett an die Konzerne abgeben. Als Musterbeispiel zu dem, was passiert, und da würde ich gerne den Kreis schließen von Monterey Pop, ist für mich das Lollapalooza Festival, was jetzt im September das erste Mal in Berlin stattfindet. Lollapalooza wurde gegründet als kleines Indie-Festival. Und es ist insofern auch ein wichtiges Beispiel für das, was vorher über Subkultur und Kapitalismus hier an dieser Stelle diskutiert wurde. Denn Lollapalooza war ein schönes, sympathisches Indie-Festival, was in Chicago das erste Mal veranstaltet wurde, zu einer Zeit, als es sowas in den USA eigentlich nicht gab. Ich habe selber einige Bands aus Chicago vertreten oder vertrete sie heute noch, Tortoise zum Beispiel, The Sea and Cake und andere. Und die haben mir erzählt, hey, wow, das ist so cool, jetzt haben wir endlich auch ein vernünftiges Indie-Festival in unserer Stadt, wo wir auftreten können, wo unsere Freunde hin können, wo es nicht um Konsumismus geht, wo es nicht um Sponsoring geht. Das ist irgendwie toll, das, was in Europa, was wir da so schön kennengelernt haben, das gibt es jetzt auch bei uns. 10 Jahre später gehört Lollapalooza Live Nation, also dem größten Live-Konzern der Welt, beteiligt daran ist Festival Republic, wo auch wieder Live Nation dran beteiligt ist. Und der örtliche Steigbügelhalter ist die Hooksam-Gruppe, von der ich eben schon gesprochen habe, die also das neoliberale Konzept mit all den alternativen Beiwerk in Berlin und in Deutschland organisiert. Der Gründer von Lollapalooza, der heute noch dabei ist und der natürlich logischerweise Multimilliardär geworden ist, Ferrell, der sondert auch genau all diese Worthülsen, die wir heute kennen, die ich eben schon als Jargon der Uneigentlichkeit an Adorno angelegt bezeichnet habe, der sondert all diese Begriffe ab und sagt zum Beispiel, wir wollen eine Familie gründen, eine lokale Community aus Musikern und Künstlern. Oder Lollapalooza soll eine große Party werden. Es geht um das besondere Festival-Feeling, um mehr als bloß Musik. Es geht auch um Kunst, Design, Theater und Modeprojekte. Es geht gar um Integrität. Und natürlich geht es dem umtriebigen Festival-Boss hauptsächlich um die Profitmaximierung, um den Gewinn, den man mit Groß-Events machen kann, um den Profit mit der globalen Marke. Ferrell spricht dann von dem Produktionsteam in den Staaten und von unserer Agentur, die die Musiker auswählt und bucht. Das sind die Besten in ihrem Business, sagt er in der Berliner Zeitung im Interview. Ich würde sagen, wir wissen nicht, ob es die Besten in ihrem Business sind, sind auf jeden Fall die Größten. Sind die Multimilliardäre aus Texas, die gleichzeitig George W. Bush den Wahlkampf organisiert haben und die Partys für Bush und Co. organisiert haben. Denn hinter Lollapalooza steht neben dem Musiker Perry Farrell eben William Morris Endeavor, die größte, weltgrößte, mächtigste Künstleragentur, Live Nation und andere. Und letztendlich ist dann auch, sind wir da wieder mitten in diesem Deal aus Konsum und Unfreiheit, also eben mitten in Marcuses Hölle der Gesellschaft im Überfluss. Perry Farrell hat gesagt, ich sehe ein Bedürfnis nach Liebe in eurer Stadt. in Berlin. Ich sehe ein Bedürfnis nach Liebe in eurer Stadt. Die Dreistigkeit, dass jemand den Menschen verspricht, ihr Bedürfnis nach Liebe zu befriedigen, haben die Berlinerinnen seit Stasi Mielkes, ich liebe euch doch alle, vor 25 Jahren so frech, glaube ich, nicht mehr gehört. Aber da merkt ihr, worauf es ankommt. Es geht um diese Worthülsen. Es wird diese Subkultur, was wir aufgebaut haben, wo wir gesagt haben, wir stehen für etwas anderes, das wird natürlich von den Konzernen sofort missbraucht und dazu missbraucht, ihre Dinge noch besser und noch effektiver zu verkaufen und damit noch mehr Geschäft zu machen. Was können wir tun? Was ist die Vision, die uns da vielleicht retten kann? Weil Lollapalooza ist ja nur ein Beispiel der entfesselten Popwirtschaft unserer Tage. Es gibt etliche andere. Es gibt aber andererseits eben auch Fusion. Es gibt kleine Indie-Festivals, die hochsympathisch sind, die nicht an Profiten orientiert sind. Es gibt das Roskilde-Festival, das seit 1972 eine Non-Profit-Organisation ist, wo also alle Gewinne komplett an soziale und ökologische Initiativen gehen. Die haben gerade jetzt für 40.000 Euro den Flüchtlingsrat in Schleswig-Holstein unterstützt. Also es gibt ja immer noch diese Festivals, die aus einem anderen Geist entstanden sind und die sich diesem Geist von Rousseaus Gleichheit und Freiheit annähern. Aber ich glaube, wir müssen, und da unterscheide ich mich von dem, was eben auf dem Podium vor mir gesagt wurde, und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, es reicht nicht aus, zu sagen, okay, wir haben unsere Freiräume und so in dem Moment, wo wir die ausleben, ist schon eine andere Welt am Entstehen. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir, ich will jetzt nochmal Marcuse zitieren, dass wir das unglückliche Bewusstsein behalten. Das unglückliche Bewusstsein bedeutet, dass ich mir bewusst darüber bin, was falsch läuft im Leben, was falsch läuft in der Gesellschaft, dass ich also das Unglück, in dem ich mich auch selber befinde, wir haben eben bei den Kollegen hier gehört, dass es ja nicht so einfach ist, wenn man Kulturarbeiter ist, wenn man ein Kulturzentrum auf die Beine gestellt hat. Wir leben ja ständig alle in Widersprüchen. Wir sind unzufrieden mit dem, wie wir uns verhalten. Das haut nicht immer so hin, wie wir uns das wünschen. Wir haben natürlich Ideale im Kopf, können die oft nicht umsetzen, weil wir eben in der Realität als Pragmatiker leben, in die wir vorfinden. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir dieses unglückliche Bewusstsein uns bewahren und immer noch einen Schritt weitergehen in unserer subkulturellen Tätigkeit und sagen, wir sind nicht mit dem zufrieden, was jetzt gerade passiert. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Staatskohle bekommen, jetzt haben wir unser Kulturzentrum, das funktioniert prächtig, wir machen unsere guten Konzerte, sondern es muss dann weitergehen, es muss wieder eine neue Forderung gestellt werden. Wir müssen uns neu den Realitäten stellen und wir brauchen Räume der Reflexion, Räume, in denen wir ungehindert von ökonomischen Sachzwängen und ständiger Verfügbarkeit wieder Subjekt unseres Lebens werden können, in denen wir also wieder wir selbst sein können. Und diese Räume heißen in meinen Augen Liebe und Kultur. Liebe ist ja relativ klar, brauchen wir nicht drüber zu reden, glaube ich, ist natürlich eine der radikalsten Dinge, die wir in unserem Leben organisieren können. Badiou sagt auch zu dem Phänomen Liebe, das ist natürlich der radikale Zusammenschluss von meistens zwei Menschen gegen den Rest der Welt. Und in dem Moment sage ich, das, was wir da herstellen, du und ich, das ist etwas, was wir gegen die Welt setzen. Das ist ja eigentlich eine ganz spannende, gute Sache, die etwas Revolutionäres beinhaltet, wenn man so will. In dem Moment sind wir ganz Subjekt und wollen selber eine neue Welt in unserem kleinsten, in der kleinsten Einheit sozusagen aufbauen, die wir kennen. Und in der Kultur ist es für meine Begriffe ähnlich. Da geht es auch darum, dass wir Subjekte bleiben können, dass wir uns die Freiheit nehmen, eine Kultur zu leben, wie wir sie uns vorstellen, die uns also nicht irgendjemand vorgibt, sondern die wir selber entdecken, die wir selber entwickeln und mit denen wir im besten Sinne eine alternative, andere Gesellschaft begründen. Wenn man vom Fusion Festival, von den Leuten, die das organisieren und die da das Booking betreiben, wenn man da E-Mails bekommt, dann steht da drunter, gibt es immer zwei Dinge, die da stehen. Das eine ist, Eule schreibt immer Rhythmus und Veränderung. Das gefällt mir total gut, Rhythmus und Veränderung. Denn natürlich kommt es darauf an, dass wir Musik haben, dass wir einen anderen Rhythmus unseres Lebens machen, aber dass wir auch gleichzeitig immer an diese Veränderung denken. Ich bekomme andere E-Mails von Fusion-Leuten, die sagen dann Liebe und Revolution. Das sind natürlich große Worte und Revolution bin ich so ein bisschen skeptisch. Also ich, immer wenn man morgens aufwacht und so zum Fenster rausschaut, kommt keine Revolution ums Eck. Und ich glaube, würde auch sagen, das ist weit, weit weg, was wir da haben. Aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich darüber Gedanken macht, was Musik beinhaltet an Möglichkeiten. Denn Musik ist ja, wenn wir sie hören oder machen, dann ist ja nichts anderes da. In dem Moment, wo wir Musik machen oder hören, ist nur die Musik. Und wir können nichts anderes tun, weil wir hören diese Musik. Wir tanzen, wir verlieben uns in der Musik und wir sind da abgeschlossen. Und das ist in gewisser Weise eine Verweigerung gegenüber den Verhältnissen, die da passieren. Dietmar Dartz sieht das anders. Er sagt, die Gefahr daran ist, wenn man Musik hört, klar, da ist, passiert sonst nichts in dem Moment, da ist man ganz man selber, aber man kann in dem Moment nicht Revolution machen. Man kann die Gesellschaft nicht verändern. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, wenn wir eine revolutionäre Situation überhaupt jemals erleben sollten, ich glaube nicht, dass sie von Deutschland ausgehen wird, damit wir uns da nicht missverstehen, aber vielleicht von Griechenland, wenn man die Leute dort unten weiterknechtet und wenn da weiter so viele junge Leute zum Beispiel arbeitslos sind und marginalisiert werden, vielleicht von Flüchtlingen aus Afrika, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn es eine revolutionäre Situation geben wird, dann ist die nicht mehr mit den klassischen Mitteln der Revolution, wie wir sie aus dem 19. Jahrhundert kennen, zu denken, sondern da hat sie was mit Verweigerung zu tun. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dieses I would prefer not to, was wir aus Bartleby kennen, dass wir einfach sagen, hey, wir machen euren Scheiß nicht mehr mit, wir machen etwas anderes, aber im Extremfall, wir zahlen unsere Schulden nicht zurück. Das kann man privat machen, das kann man auch als Staat machen, dass man sagt, hey, oder wir zahlen unsere Fernsehgebühren nicht, die Zwangsabgabe, die Haushaltszwangsabgabe, weil wir keine Lust haben, ständig weiter mit Propaganda behelligt zu werden und mit diesem ganzen Scheiß, der da im Fernsehen läuft, mit diesem verbotenen Liebe und um Himmels Willen und wie das alles heißt. Wir machen das nicht mehr mit. Also ich glaube, das ist das Modell, was eine Chance haben wird, die Dinge zu verändern. Das ist Verweigerung. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo ich denke, da ist Musik auch ein Punkt, wie es zu dieser Verweigerung kommen kann. Ich will zum Schluss, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt zeitlich stehen, ich muss mich hier so ein bisschen beeilen. Ha, super. Wollt ihr noch ein bisschen was über Sponsoring hören? Sponsoring, ja, nein? Ja? Also ganz kurz nur, weil das macht mir ehrlich gesagt Spaß. Also nicht, dass mir der Rest nicht Spaß machen würde, aber Sponsoring ist schon besonders toll. Was ich euch noch zeigen wollte, gestern in den Medien, wie Festivals heute auch laufen können. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich habe das nur jetzt so als PDF. Die Bundeswehr spielt auf Wacken. Ihr kennt das Wacken-Festival, ja? Das Heeresmusikkorps der deutschen Bundeswehr spielt mit irgendeinem Typ, den ich nicht kenne, UDO. Und das hier ist ein Flottillenadmiral, Michael Busse. Flottillenadmiral. Seht ihr, was der macht? Der macht so als Flottillenadmiral das Heavy-Metal-Zeichen. Spielt zusammen mit einer Heavy-Metal-Band. Da sieht man natürlich auch, was so schief gehen kann in der Welt. Dass ein Festival, was ja immer als relativ sympathisch gilt, dass das dann plötzlich irgendwie freigeschossen wird zu einer Werbeveranstaltung für die Bundeswehr. Also ich finde das skandalös und ich hoffe, dass da irgend sich was tut und das, na gut, ich hoffe es, ich fürchte aber, dass die Leute da das toll finden. Aber das ist die Realität, die wir heute kennen. Aber zum Sponsoring kurz. Da muss jetzt gleich Ton sein und zwar laut. Na? Das war schon mal nix. Wir probieren das nochmal.
Mit ohne.
Lieber Cheeseburger, du sagst immer, wir seien ein Traumpaar und ich finde, du hast recht.
Kokleit, du machst dir viel zu viele Gedanken, Süße.
Ohne. Mit.
Ich weiß, dass du mit anderen rumkombinierst.
Kokleit, ich hab dir gesagt, ich kombiniere nur mit dir, du bist die Einzige.
Hallo?
Alles klar, Süße.
Sollten wir uns nicht einfach zu unseren Gefühlen bekennen?
Ohne. Das ist ja auch Hamburger und nicht Cheeseburger.
Oh.
Wie pocht mein Herz für diese Maid? Keine wie sie, die lieblich Cola leiht.
Sollten wir nicht einfach ehrlich miteinander sein?
Der Kaffee. Sie macht mich wahnsinnig.
Immer kleiner Kaffee, Apfeltasche, kleiner Kaffee, Apfeltasche. Du wirst irre.
Ach, irgendwas, das knallt, was Spektakuläres. Irgendwas Abgefahrenes. Ich meine, ich kann ja Chickenburger. Das ist das Geilste im ganzen Programm. Oder?
Tja, das ist der Stand der Dinge. Ich meine, ich komme ja aus einer Welt, vor 10 Jahren, wenn irgendein Künstler, von dem ich ein bisschen was gehalten hätte, eine McDonald's-Werbung gemacht hätte, dessen Karriere wäre erledigt gewesen. Und das war auch gut so. Und dass dieses Anything Goes, dass da Leute, das sind ja keine schlechten Leute, so Leute wie Vogel oder Ulmen und Konsorten, dass die sich dafür hergeben, für McDonald's-Werbung zu machen. Und ich finde das unbeschreiblich. Und das ist aber eben die Situation, die wir heute vorfinden. Und ich glaube, das Problem daran ist, dass die Leute, die Künstler nicht kapieren, dass damit ihr Name befleckt wird, dass im Grunde letztendlich etwas passiert, was sie nicht haben können wollen. Nämlich Tom Waits hat das so gesagt: Warum willst du diese Sorte Geld? Es ist Geld, das dich zum Sperma macht, mit dem das Ei der Industrie befruchtet wird. Also es geht darum, wir haben eben Patti Smith gehört, Outside the Society. Outside the Society bedeutet für mich nicht, dass man auf dem direktesten Weg durch den Popo der Kultur, der Konsumindustrie seinen Weg findet oder auch nicht, sondern dass man irgendwie für etwas steht, was nicht mit McDonald's zu tun hat. Ich würde sagen, wir hören uns mal kurz an, was Patti Smith zu der Rolle der Künstler und überhaupt in der Gesellschaft zu sagen hat.
When I was really young, William Burroughs told me, and I was really struggling. We never had any money, and William, the advice that William gave me was, build a good name. You know, keep your name clean. Don't make compromises. Don't worry about making a bunch of money or being successful. Be concerned with doing good work and make the right choices and protect your work. And if you build a good name, eventually, you know, that name will be its own currency. And I remember when he told me that, and I said, yeah, but William, my name's Smith, you know, isn't it? Just joking. But to be an artist, actually to be a human being in these times, it's all difficult.
Und das stimmt natürlich eigentlich auf fast allen Ebenen, ne? Also es ist nicht nur für einen Künstler. Ich lese euch einen kurzen Ausschnitt aus dem Sponsoring-Artikel meines Buches vor. Da geht es um Sponsoring, was sich in öffentlich finanzierten Räumen befindet, also in Opernhäusern, in Theatern, wo das ja auch zunehmend um sich greift. Besonders in öffentlich finanzierten Räumen entstehen immer Interessenkonflikte zwischen den inhaltlichen Aussagen eines Projekts und dem kommerziellen Rahmen, der über die Sponsoren hinzugefügt wird, sagt der Musiker George Cameron, der mittlerweile regelmäßig als Regisseur in Theatern arbeitet. Und Cameron ergänzt, überspitzt ausgedrückt ist das so, als würdest du ein Brechtstück inszenieren und von einer Bank promotet werden. Überspitzt ausgedrückt? George Cameron hat da wohl etwas verpasst. Als im August 2006 der Berliner Admiralspalast wieder eröffnet wurde, inszenierte Klaus-Maria Brandauer Brechts Drei-Groschen-Oper mit Andreas Frege in der Hauptrolle, dem Sänger, der sich im Pop-Alltagsleben nach einem Fruchtbonbon benannt hat. Die Deutsche Bank war Hauptsponsor des Projekts und der damalige deutsche Bankchef Josef Ackermann saß im Publikum und lauschte den Worten des Mackie: Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Bei der Premierenfeier sang der 102-jährige Johannes Heesters, wie an gleicher Stelle schon von 1939 bis 1941, da gehe ich zu Maxim aus Hitlers Lieblingsoperette Die lustige Witwe. Charmant wie eh und je, berichtete der Stern. Nur der Führer konnte diesmal leider nicht dabei sein. Sponsoring. Ich glaube, ich komme allmählich zum Schluss. Die Frage, die sich stellt, ist die Frage der Rolle der Künstler in der Gesellschaft, die Frage Kultur und Politik. Haben wir nicht eine bessere Kulturpolitik verdient? Haben wir nicht überhaupt auch eine bessere Politik verdient? Frau Merkel redet ja von der marktgerechten Demokratie. Da ist es natürlich ganz nah zur marktgerechten Kultur, die wir heute erleben. Und ich glaube, das sind alles Einladungen zum Widerstand leisten. Und man muss ja fast schon dankbar sein, dass die Politiker heutzutage solche Dinge fordern, weil sie wirklich einladen, dass wir die Dinge ändern. Jetzt ist es aktuell in der Kulturszene so, dass sich so ein bisschen so ein Common Sense, so ein Modern Talking durchgesetzt hat, dass Musik und Politik nichts miteinander zu tun haben. Maßgeblich vertreten von Leuten wie Sven Regner, der sagt, hey, das ist falsch verstandener Marxismus, wenn ihr Politik wollt, geht in die Volkshochschule, das hat in der Musik nichts zu tun. Noel Gallagher sagt, in der Rockmusik geht es darum, sich zu vergnügen und eine Frau aufzureißen und alles andere, man soll besoffen sein und das ist das Tolle an Rockmusik. Politik hat da nichts zu suchen, soll ich einfach von den Aufständen in der Welt singen. Es gibt Leute wie Gudrun Gut, die von mir sehr geschätzt wird als Musikerin, die sagt, ich will eigentlich mit Politik nichts mehr zu tun haben, ich würde mich am liebsten in Watte einpacken und nur noch meine Musik machen. Also das ist eine problematische Situation, die sich da ergibt und die natürlich was mit der Rolle des Künstlers in einer neoliberalen Gesellschaft zu tun hat, aber natürlich auch mit uns allen, weil wir sind ja auch Teil dieser Gesellschaft und wir sind jetzt auch nicht ständig die Leute, die politisch denken und agieren, auch wenn wir uns das vielleicht mehr wünschen würden. Das Gegenbeispiel ist für mich Harry Belafonte. Und Harry Belafonte ist deswegen ein so interessantes Beispiel, weil er zeigt, dass man auch als wirklich einer der größten Musiker seiner Zeit, Belafonte hat bis zu Michael Jackson die meisten Platten ever verkauft. Also da geht es wirklich um einen Superstar, der in zig Filmen Hauptrollen gespielt hat, der ein Großkünstler war und der aber ständig politisch agiert hat. Vermutlich der Inbegriff eines engagierten politischen Künstlers ist Harry Belafonte. Belafonte schreibt in seiner Autobiografie, ich war kein Künstler, der Aktivist geworden war, ich war ein Aktivist, der Künstler geworden war. Ich war von dem Bedürfnis getrieben, mich gegen jede Ungerechtigkeit auf jede mir mögliche Weise aufzulehnen. Und wer von uns wäre nicht gerne bei einem der wichtigsten und würdevollsten Konzerte des letzten Jahrhunderts dabei gewesen, dem unprätentiösen Stars for Freedom-Konzert in Montgomery, Alabama im März 1965. Aktivisten der amerikanischen Civil Rights-Bewegung hatten einen Marsch für das Wahlrecht von afroamerikanischen Bürgerinnen über die Edmund Pettus Bridge organisiert, der von den weißen Polizisten brutal niedergeknüppelt wurde und als Bloody Sunday weltweit in die Schlagzeilen geriet. Am Dienstag darauf wurde ein weiterer Marsch über die Brücke von Martin Luther King angeführt. Diesmal waren aus den 600 Aktivisten des ersten Marsches 2500 geworden. Einige der Aktivisten wurden von Ku Klux Klan-Mitgliedern angegriffen. Ein Demonstrant erlag seinen Verletzungen. Belafonte, der der schwarzen Bürgerrechtsbewegung eng verbunden war, organisierte ein Stars for Freedom-Konzert am Abend vor dem nächsten Marsch über die Brücke. Und so traten auf einem kleinen Holzpodest neben Belafonte Stars wie Tony Bennett, Sammy Davis Jr., Nina Simone und Peter, Paul und Mary auf. Und am nächsten Tag zogen sie zusammen mit über 25.000 Demonstranten über die Brücke, um für das Wahlrecht der schwarzen Bevölkerung zu kämpfen. Wir schauen uns mal kurz an, was Belafonte und Tony Bennett im Nachhinein zu dieser Veranstaltung, zu diesem Marsch gesagt haben.
Selma was different. They were willing to kill, burn, bomb, destroy. So to ask artists and people to go into Selma was a whole different game.
Harry Belafonte remembers the backdrop for a major flashpoint in the civil rights movement, the Selma to Montgomery marches in 1965. 50 miles had to be covered, but the real obstacle was hate. Not long after 600 marchers began on Sunday, March 7th, police brutally beat them, driving them back to Selma.
When Bloody Sunday happened, and then Dr. King decided to march again after it, what was the mood?
The mood was anger. The mood was rebellious. The question is, what do we do in the face of this kind of rage and this kind of mayhem? And the bottom line was that we'll go back as often as necessary.
Belafonte, enlisted by Dr. King to bring artists into the movement, convinced the likes of Joan Baez, Paul Newman, and Marlon Brando. But one of his first calls was to old friend and supporter, Tony Bennett.
Well, I didn't want to do it. But then he told me what went down, what was going down, how some blacks were burned, had gasoline thrown on them, and they were burned. When I heard that, I said, I'll go with you.
In that black-white divide,
white faces would see your face, what do you think they thought about you?
I thought you were a goddamn traitor.
There was a spirit that we decided we're just going to march right through it, no matter what.
After a federal court affirmed the right to march against the government and National Guard troops were ordered to protect marchers, protesters grew from 600 to 25,000. To rally the crowd, the artists came forth, but one problem.
We found out we didn't have a stage, and somebody came up with a funeral parlor. And how many casks were there?
I think the number was about 50 to 80 caskets.
50 to 80 coffins?
Yeah.
How did you feel about that, that the stage was built on coffins?
Well, it was different.
To say the least. Yet singing on top of coffins may be apt metaphor for the marches, and they succeeded.
Ja, ich glaube, man merkt darauf, daran, worauf es mir ankommt. Ich glaube nicht, mir geht es nicht um billigen Agitprop. Musik in der Art der Bots, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, jeder, der gegen Atomraketen ist, soll aufstehen, ist für mich ästhetisch genauso grauenvoll wie irgendwas wie Pures Abenteuerland zum Beispiel. Was war das? Ich habe es nicht verstanden, akustisch. Sag nochmal. Und ich glaube, es kommt nicht darauf an, dass jeder Song zum Verändern der Welt aufrufen muss. Ein gutes Liebeslied hat eine genauso große und wichtige Bedeutung wie ein Lied, was über unsere Verhältnisse nachdenkt oder was irgendwie ein toller Techno- oder sonst wie Tanztrack ist, zu dem wir gut tanzen können. Denn ich weiß jetzt gerade nicht, wer das gesagt hat, aber es gibt ja diesen wunderbaren Satz, eine Revolution, zu der ich nicht tanzen kann, da will ich nichts mehr zu tun haben. Genau, danke. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir überhaupt aktiv werden. Und ich würde mir wünschen, ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich ist eine der größten Tragödien unserer Zeit, ist die Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer. Und die deutsche Politik, die die Grenzen abschirmt, die dafür sorgt, dass Flüchtlinge nicht nach Europa kommen können. Wenn da Flüchtlinge im Meer ertrinken, was machen wir? Wir schicken unsere Kriegsschiffe. Also das ist so absurd und so traurig und trostlos, was wir da für eine Politik, die deutsche Regierung betreibt. Und ich glaube, das könnte ein schönes Beispiel dafür sein, was Künstler erreichen könnten. Denkt daran, als es um diesen Marsch über die Brücke für das Wahlrecht der afroamerikanischen Bürgerinnen ging, wo sich die größten Stars ihrer Zeit, ein Tony Bennett, ein Belafonte, ein Paul Newman, zusammengetan haben und gesagt haben, hey, wir machen da ein Solidaritätskonzert. Es geht darum, dass wir deutlich machen, wir sind auf eurer Seite. Was wäre es für ein schöner Augenblick, wenn einige der größten Popkünstler unserer Tage ein Solidaritätskonzert für Flüchtlinge machen würden, zur Verbesserung deren Lebensbedingungen, aber auch um deutlich zu machen, dass wir für eine Willkommenskultur stehen und dass wir dafür stehen, dass Flüchtlinge zu uns gehören und dass wir uns darüber bewusst sind, dass die wirtschaftlichen Bedingungen, aus denen Flucht entsteht, von uns hier in der Bundesrepublik und in anderen europäischen Staaten geprägt werden. Also ich glaube, das sind Aktionen, die mir vorstellen, und wenn dann alle Künstler dort nur Liebeslieder spielen, dann ist mir das vollkommen egal, weil es wäre ein wunderbares Event. Es wäre etwas, was Haltung zeigen würde, und ich freue mich sehr darauf, dass als nächstes auf dieser Bühne die Leute vom Institut für politische Schönheit stehen, die zeigen, was man da für Aktionen machen kann. Ich komme zum Ende und will noch mal kurz auf Alain Badiou eingehen. Der schreibt in seinen 15 Thesen zur zeitgenössischen Kunst unter anderem: Kunst ist die unpersönliche Produktion einer Wahrheit, die sich an alle richtet. Die nicht-imperiale Kunst muss so festgefügt sein wie ein Beweis, so überraschend wie ein nächtlicher Hinterhalt und so hoch wie ein Stern. Wäre es nicht an der Zeit, von unseren Künstlern eine derartige nicht-imperiale Kunst zu fordern, eine Kunst, die sich bemüht, diesen hochgesteckten Zielen gerecht zu werden, so festgefügt wie ein Beweis, so überraschend wie ein nächtlicher Hinterhalt? Es ist klar, dass Kunst keine objektive Gültigkeit beansprucht, stattdessen kommuniziert sie eine Haltung. Kunst behauptet nicht, wie irgendetwas ist, sondern sie vermittelt, wie man sich dazu verhalten kann. Kunst teilt Perspektiven mit. Nicht nur die Künstler selbst, sondern auch die Kulturvermittler, vor allem aber die Kulturempfänger, also das Publikum, die Konsumenten, müssen sich fragen, ob sie sich mit einer Kunst und Kultur zufrieden geben wollen, die nur der Unterhaltung und der Zerstreuung dient, die nur das Einverständnis mit der Welt zementiert, oder ob sie eine Kultur des Fortschritts wollen, eine Kultur, die der Forderung Brechts gerecht wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer sei. In einer Zeit, in der das Menschenrecht auf kulturelle Teilhabe weltweit durch multinationale Konzerne massiv gefährdet ist, kommt es mehr denn je darauf an, Haltung zu zeigen. Die Massen, die 99%, haben nicht nur das Recht, sondern vielleicht sogar die Pflicht, sich einer Kultur der Konzerne zu widersetzen. Wir alle haben in der Hand, was aus unserer Kultur wird. Ich danke sehr für eure Aufmerksamkeit.
Danke. Gerne. So, vielen Dank für den inspirierenden Vortrag. Wir haben jetzt 10 Minuten für Fragen.
Hallo, erstmal vielen Dank. Ich hätte 2 Fragen sogar, und zwar zu dem vorhin mit Eventim. Wie schwer ist es als Veranstalterin, sich dagegen zu wehren? Kann man Ihre Tickets nicht auch über Eventim erwerben? Und meine 2. Frage war, wie KünstlerInnen auch zu den hohen Ticketpreisen beitragen. Die sagen ja selber auch oft, ja, nee, wir spielen nicht für so wenig. Genau.
Ja, du hast das mitten auf den Punkt getroffen. Wir können nicht aus den Systemen raus, die wir vorfinden. Wir können versuchen, sie zu verändern, aber in Teilen können wir nicht raus. Wir brauchen Vorverkaufsstellen, wenn wir Tourneen machen. Und die Vorverkaufsstellen werden von CTS besessen oder gezwungen, bei ihnen die Tickets einzustellen. Was ich mache, ist als Agentur, dass ich habe mit Ticketmaster, also dem anderen Großtickethändler, ich habe mit beiden verhandelt, auch mit vielen kleineren, und habe mit denen einen Deal gemacht, dass ich auf meiner Website exklusiv Tickets über Ticketmaster zu meinen Konzerten anbiete und dass sie die Bedingungen akzeptieren müssen, die ich haben will, nämlich es gibt maximal 10% Vorverkaufsgebühr und es gibt keine fucking Internetgebühr. Das heißt, es gibt die billigsten Tickets zu meinen Konzerten, zu den Konzerten meiner Künstler, auf meiner Website. Das war relativ viel, was ich da erreicht habe, fand ich. Aber ich muss den örtlichen Veranstaltern, mit denen ich arbeite, jetzt waren wir gerade in Köln. In Köln ist es so, dass CTS mit Patti Smith und in Köln ist es so, dass CTS Köln-Ticket und Bonn-Ticket gekauft hat. Also da eine Mehrheit gehört letztendlich zur Firma. Und alle Vorverkaufsstellen sind diesem Köln-Ticket angeschlossen. Da hast du natürlich nicht mehr viele Möglichkeiten, dagegen zu agieren. Ich glaube, die Möglichkeiten der Veranstalter sind da wirklich relativ begrenzt. Man kann es so machen wie hier, das Fusion, direkt verkaufen, keine bescheuerten Zusatzgebühren. Das können auch viele Kulturzentren so machen, machen sie teilweise auch. Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, und da sind wir bei dem 2. Punkt, den du gesagt hast, die Künstler haben die Macht. Eigentlich ist es so, dass die Künstler entscheiden können. Was passiert denn, wenn ein Künstler sagt, ich spiele die Tournee nicht, solange ihr nicht günstige Tickets ohne diese ganzen Zusatzgebühren anbietet? Ein Beispiel aus den USA, Kid Rock. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsmusik, das ist auch, glaube ich, so ein bisschen umstrittener Künstler, aber der hat das letztes Jahr gemacht, der hat mit Live Nation eine Tour vereinbart, die von Ticketmaster wurde das Ticketing gemacht, und der hat gesagt, ich bestehe darauf, dass sämtliche Konzerttickets $20 kosten, und zwar, wenn ich sage $20, meine ich $20 Endpreis. Also keine Zusatzgebühren. $20, total günstig. Ich meine, Kid Rock ist schon so ein Künstler, der 20.000 Tickets am Abend verkauft, ist also so die Stadionliga. Und der hat es durchgesetzt. Der hat gesagt, okay, dann lass uns die Hosen runterlassen. Jeder sagt seine Kosten und wir teilen das auf. Aber ich möchte, dass meine Fans einen fairen Preis bekommen und dass die Tickets eben nur $20 kosten und keine Zusatzgebühren. Und er hat es durchgesetzt. Was sollte Live Nation denn machen? Sollten sie sich die Tour mit einem so erfolgreichen Künstler an sich vorbeigehen lassen? Das heißt, die Künstler haben die Macht. Die Künstler können da etwas ändern. Natürlich auch wieder nur die größeren Künstler. Wenn ich mit irgendeiner kleinen Indie-Rock-Kapelle ums Eck komme und sage, hey, fuck you, wir machen das nicht mit euch, mit CTS, dann lachen die einmal kräftig und sagen, na bitte, ist kein Problem. Gibt's halt. Also die Künstler haben aber die Macht, und da hast du natürlich recht, einigen Künstlern ist es vollkommen egal, was die Tickets kosten. Andere achten da sehr drauf. Also ich arbeite zum Beispiel mit Patti Smith zusammen, die sagt, sie möchte ein Maximum an Ticketpreisen haben. Das ist 42 Euro. Da kommen dann eben die Zusatzgebühren drauf und die Möglichkeit, dass man die billig auf meiner Website erwirbt. Das Durchschnittsticket in Deutschland kostet aktuell etwas über 65 Euro. Wir können bei Patti Smith locker die Ticketpreise auch für 65 Euro die Tickets verkaufen. Sie sagt, das will sie nicht, das ist ja zu teuer. Also es gibt da Künstler mit Haltung, die das auch ernst nehmen. Es gibt aber auch etliche, denen das ganz egal ist und die von Rolling Stones bis Madonna. Madonna gibt es das schöne Zitat, die hat gesagt, das ist doch egal, spart das ganze Jahr, ich bin die 300 Dollar wert, kauft mal keine Handtasche und dann habt ihr schon die 300 Dollar. Also da gibt es unterschiedliche Haltungen, da sind wir bei dem Punkt, wer hat eine Haltung und ich erwarte von Künstlern, mit denen ich arbeite und die auf die Bühne gehen, dass sie eine Haltung haben und dass sie fair zu ihrem Publikum sind. Oder wollt ihr das einteilen noch? Ich habe keinen Überblick.
Ich wollte nur kurz sagen, direkt dazu, es liegt ja auch an uns. Also es gibt schon oft alternative Ticketanbieter und man muss ja eben nicht immer als Konsument bei CTS Eventim kaufen, sondern wenn möglich direkt beim Künstler oder beim Veranstalter oder bei einem kleineren Anbieter.
Ja, wobei das natürlich dann immer die Frage ist, wer stellt die ein? Ne? Also für viele Konzerte gibt es dann eben nur noch die Möglichkeit oder man kann es so hinkriegen, dass man sagt, okay, ein Teil, also bei mir sind es immer so vertraglich, setze ich dann fest, mindestens 20% müssen billiger verkauft werden. Aber ja, ich muss das auch akzeptieren, dass ich dann eben, also wie gesagt, wir sind ja nicht am Rand der Welt, sondern wir leben dann in so einer Situation schon mittendrin. Ne? Aber du hast vollkommen recht und ich würde mir natürlich auch wünschen, was passiert denn, wenn zig Millionen Fans sagen, wir machen diese überteuerten Ticketpreise nicht mehr mit. Ist aber, glaube ich, leider ein bisschen wirklichkeitsfremd, weil die Leute das AC/DC-Konzert mit diesen, das war in 2 Stunden ausverkauft. Ne? So viel dazu. Der Konsument hätte auch eine Macht, aber die nutzt er nur sehr begrenzt. Ne?
Ich meinte nur zum Thema Verweigerung.
Ja, klar.
Hallo? Ja. Vielen Dank für den Vortrag. Ich fand das sehr interessant. Ich hätte noch mal eine Frage zu deinem Abschlussstatement, wo du gesagt hast, du würdest dir wünschen, dass mehr Künstler sich politisch betätigen und auch irgendwie Popstars unserer Zeit sich mit politischen Forderungen in die Öffentlichkeit stellen. Das finde ich prinzipiell vernünftig. Allerdings, wenn ich mir so den politischen Mainstream unserer Zeit angucke, habe ich nicht das Gefühl, dass ich mit denen auf einer Seite stehe, ehrlich gesagt, so was meine politischen Ansichten angeht. Und es kann halt auch ganz schnell dazu wieder verkommen, wie du es auch gesagt hast, dass halt irgendwie die ursprünglichen Forderungen von einer Bewegung, also einer künstlerischen Bewegung, sie auch ein politisches Programm hatten, quasi übernommen wird, dass dann irgendwie das aus Imagegründen gemacht wird, aber die politischen Ziele dahinter verloren gehen. Und ich würde halt postulieren, dass ein Wandel der politischen Kultur nur einhergehen kann mit einem Wandel der Art, wie Leute Musik machen und wie die Leute Musik aufgreifen. Danke.
Ja, finde ich gut. Also, eigentlich hatte ich vor, ich wollte auch so ein bisschen was erklären über Musik und ist Musik politisch, weil das ja auch so eine spannende Frage. Ne? Also ist die Note als solches schon politisch oder für was steht Musik? Wobei ich mir trotzdem, wenn ich dann das Beispiel Belafonte und Bennett und Konsorten sehe, die ja eine eindeutige Haltung hatten. Das waren ja auch Leute, die sich mit Black Panther solidarisiert hatten. Also es war nicht irgendwie so die ein bisschen sozialdemokratischer Mainstream und ich bin auch so ein bisschen für eine leichte kleine Veränderung. Also wenn es solche Künstler heutzutage gäbe, dann fände ich das natürlich toll, wenn sie sowas öffentlich machen würden. Das war im Grunde das, was ich mir da gewünscht hätte.
Wir haben noch Zeit für ein oder zwei Fragen. Wenn es die gibt.
Hallo. Eine Sache, es gibt doch über Bandcamp, habe ich mal gesehen, auch zum Beispiel so, dass man quasi komplett eigenständig Tickets verkaufen kann. Also dann könnte man doch eigentlich jeder Künstler sagen so, ich mache es nicht über die großen Organisationen, ich mache es über meine Internetseite, über Bandcamp und gut, muss halt dann die Promo-Agentur haben, die das mitzieht, aber dann ist doch eigentlich eine Möglichkeit, um zu sagen, so, man ist komplett unabhängig, weil man darüber kann ja jeder das eigentlich buchen oder das, andere Anbieter.
Das ist eine Möglichkeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, es interessiert euch vielleicht noch, weil als ich das erste Mal in der Berliner Zeitung über Ticketing geschrieben habe, rief mich einer meiner besten Freunde an, der in irgendeinem Wirtschaftsmagazin arbeitet und hat gesagt, das ist ja ein interessanter Artikel, aber die Frage ist doch, warum haben du und ich denn dieses Geschäft nicht gemacht? Also ironisch. Und Und das ist, gibt eine ganz einfache Antwort. Ich habe nie über Ticketing nachgedacht bis vor 5-6 Jahren, als ich mal einen Anruf von einem Manager bekommen habe, der gesagt hat, hey, wir haben noch 38 Euro für ein Konzertticket ausgemacht und jetzt sind die für 50 Euro im Netz. Und ich habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Hey, ich bin echt seriös, sowas mache ich nicht. Und habe das dann recherchiert und dann bin ich da auf diese zusätzlichen Schweinegebühren gekommen. Das heißt, das war etwas, man hat so viel zu tun als Konzertveranstalter, als Tourneeveranstalter. Man muss an so viele Sachen denken, dass man einfach so ein Thema ausblendet. Und das Interessante ist ja, dass so Leute wie Schulenberg eben nicht die Konzerte organisieren, sondern dass sie genau den Finger darauf legen, wo kann ich Profit machen, und der hat eben entdeckt das Ticketing. Das Problem ist natürlich, bei Bandcamp kann man super machen. In dem Moment, wo man dann aber mit örtlichen Veranstaltern in den einzelnen Orten zusammenarbeitet, ist es wahnsinnig schwer, das zu organisieren, weil die haben ihre eigenen Vertriebswege, und das dann zusammenzuführen, da sitzt du bei 100 Tickets oder 150 Tickets am Abend, sitzt du dann an endlosen Abrechnungen. Aber es ist auf jeden Fall ein Weg, es gibt diese Wege. Und nochmal, das, was Fusion macht, das, was viele Kulturzentren machen, das ist genau der Weg, den ich mir vorstelle. Man kann auch in Berlin übrigens, ich arbeite da mit einem Konzertveranstalter meistens zusammen, der günstige Tickets auf seiner eigenen Vorverkaufsstelle anbietet, ohne diese ganzen Zusatzgebühren. Der sagt natürlich auch, okay, wenn ich die dann an eine andere Vorverkaufsstelle gebe, muss ich Teil des Spiels sein, aber es gibt eine Alternative. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, wo man versuchen kann, die Fans fairer zu behandeln. Und aber ich finde alle solche Möglichkeiten, Bandcamp und was ist, oder direkt vermarkten und so, das finde ich super, klar.
Also es ist halt, glaube ich, echt gut, weil es halt echt, weil so ein, du kannst als mini-kleine Band in Deutschland-Tour spielen und einfach alles darüber verkaufen.
Ja.
Und es gibt halt die Möglichkeit, es gibt also das Wort so, es geht nicht anders, kann man eigentlich nicht mehr sagen. So,
genau.
Ja.
Danke.
Eine allerletzte Frage noch. Du hast ja vorhin gesagt, dass Revolution heutzutage ganz gut über Verweigerung funktionieren könnte. Ich habe da so im Hintergrund, dass in den 90er Jahren diese ganze Indie-Kultur sich auch verweigert hat und da versucht hat, eine Alternative zum Bestehenden zu bilden, in dem Sinne Subkultur wurde. Und ich sehe heutzutage, dass diese Strategien, die damals entwickelt wurden, eigentlich super zum Neoliberalismus passen. Also jeder ist heutzutage, muss arbeiten wie ein Künstler, also sich selbst organisieren und so weiter und so fort. Das kennt ihr bestimmt. Und ich frage mich, wo ist denn heute noch diese Subkultur oder wie kann sich das manifestieren? Also vor allem an dich mit deinem Hintergrundwissen, was du hast, wo siehst du da im Musikbereich tatsächlich eine nachhaltige Verweigerung, also die ja funktioniert?
Ja, ich sehe natürlich zugegeben hauptsächlich nachhaltige Weltzustimmung. Das ist schon klar, das ist ein Problem. Man unterschätze den Kapitalismus nicht. Also das, was ja wirklich passiert ist, dass jede Subkultur, die jemals entstanden ist, in kürzester Zeit aufgesogen wurde von der Konsumindustrie, die daraus eine Mode gemacht hat. Das hat beim Punk noch ein bisschen länger gedauert, das hat dann bei dem Seattle Grunge ging das schon rasend schnell. Und es gibt dann immer ein paar wenige Bands, die da quasi anständig bleiben, und es gibt hauptsächlich Leute, die sich kaufen lassen und die da mitspielen. Da sind wir wieder bei dem Punkt Haltung. Das ist nur eine Hoffnung. Ich bin gnadenloser Optimist. Ich will die Hoffnung nicht aufgeben und ich suche nach Möglichkeiten, wo ich meine, etwas entdecken zu können, dass eine andere Welt entstehen könnte. Und ich glaube, dass Verweigerung etwas sein könnte. Dass etwas, ich finde es spannend, wenn Griechenland zum Beispiel die Schulden nicht mehr bezahlt und das öffentlich macht und sagt, hey, wir werden hier von der Troika verarscht. Wir haben in den letzten 25 Jahren die Troika ja auf allen Ebenen erlebt. Wir sind als Künstler, als Kulturvermittler sind wir ja auch eben die sozusagen Agenten dieses neuen Systems. Wir schießen da die Verhältnisse frei, die dann, also das, was uns in unserem attraktiven Lifestyle blüht und was wir vorleben, das blüht letztendlich dann irgendwann jedem. Und das ist natürlich ein Problem, aber also letztendlich von Perestroika zur Troika. Aber was sollen wir machen? Wir müssen da, wo wir stehen und wo wir leben, versuchen, für etwas anderes einzustehen und eine kleine Verweigerung zu leben, die vielleicht eine größere Verweigerung ist. Ich glaube aber wichtig, das ist wirklich Kern meines Denkens, ist, dass man dann, wenn man einen kleinen Erfolg in seinem politischen Kampf erlebt hat, dass man dann weiterdenkt, dass man nicht sagt, und das ist, glaube ich, ein Problem der menschlichen Natur vielleicht, dass man sagt, okay, jetzt bin ich grüner Minister, wow. Jetzt mache ich eine andere Außenpolitik oder so. das ist ja ein Witz. Ne? Also das ist doch vollkommen klar, dass es das nicht sein kann. Sondern was immer ich erreicht habe, wenn ich ein Haus besetzt habe, und ich meine, wir haben in den 70er Jahren, wenn wir in ein Konzert gehen wollten, dann sind wir da reingegangen, da haben wir das gestürmt. Wir waren mit 15 Leuten und dann bist du in ein Pink Floyd-Konzert und dann bist du einfach durchgebrochen. Das ging dann 2-3 Mal gut, dann hatten die Sekus verstärkt, dann ging es nicht mehr. Aber du hast dir das genommen, was du wolltest. Wenn wir ein alternatives Kulturzentrum haben wollten, haben wir ein Haus besetzt. Also ich glaube... Und da darf man aber nicht stehen bleiben. Ich will da nicht eine Situation haben, dass dann lauter Verwalter kommen, die dann sagen, ey, jetzt machen wir irgendeinen Deal mit der Stadt und jetzt lassen wir uns da irgendwie so und so bezahlen, sondern nein, man muss die Radikalität weitertreiben. Jetzt hat man ein Kulturzentrum besetzt, jetzt müssen wir schauen, was ist das Nächste, wie geht's weiter, was sind unsere nächsten Forderungen. Also ich glaube, das ist so ein sich aufeinander aufbauen und was soll ich sagen, der Kampf geht weiter, oder? Vielen Dank.